Radio 3. Der Sommer der guten Geschichten.
Catherine Mansfield. Flitterwochen. Gelesen von Nina Kunzendorf. Und als sie aus dem Spitzenladen traten, warteten dort unter einer Platane ihr eigener Kutscher und die Droschke, die sie als ihre eigene betrachteten, auf sie. So ein Glück. War das nicht Glück? Fanny drückte den Arm ihres Mannes. Derartige Dinge schienen ihnen ständig zu widerfahren, seit sie ins Ausland gekommen waren. Fand er das nicht auch? Aber George stand am Bordsteinrand, hob seinen Stock und rief laut: »Hey!« Fanny war die Art, wie George Droschken herbeirief, manchmal etwas unangenehm, aber die Kutscher schienen sich nicht daran zu stören. Es war also wohl in Ordnung. Dick, gutmütig und lächelnd verstauten sie das Blättchen, in dem sie gerade gelesen hatten, rissen die Baumwolldecke vom Pferd und waren bereit, sich auf den Weg zu machen. »Hör mal«, sagte George, während er Fanny beim Einsteigen half, »wie wäre es, wenn wir dort Tee trinken gingen, wo die Hummer wachsen? Hättest du Lust?« »Sehr sogar«, sagte Fanny voller Begeisterung und lehnte sich zurück und fragte sich, warum alles, was George vorschlug, gleich so wunderbar klang. »Also gut, bien.« Er trat neben sie. »Allez«, rief er fröhlich, und los ging es. Sie machten sich auf den Weg und schritten beschwingt dahin, im grün-goldenen Schatten der Platanen, durch kleine Gassen, die nach Zitronen und frischem Kaffee dufteten, vorbei am Brunnenplatz, wo Frauen beim Wasserschöpfen innehielten und ihnen nachblickten, um die Ecke am Café vorbei, mit seinen rosa-weißen Sonnenschirmen, grünen Tischen und blauen Siphons und schließlich bis zur Uferpromenade. Dort wehte ein leichter, warmer Wind über das grenzenlose Meer. Er streifte George und bei Fanny schien er zu verweilen, während sie auf das gleißende Wasser blickten. Und George sagte: »Herrlich, nicht wahr?« Und Fanny sagte mit verträumtem Blick genau das, was sie schon mindestens 20 Mal am Tag gesagt hatte, seit sie ins Ausland gekommen waren: »Ist es nicht unglaublich, sich vorzustellen, dass wir hier ganz allein sind, fern von allen anderen und niemand uns vorschreibt, nach Hause zu gehen oder uns herumkommandiert, außer wir selbst?« George hatte es längst aufgegeben, mit »außerordentlich« zu antworten. In der Regel küsste er sie bloß. Doch nun ergriff er ihre Hand, steckte sie in seine Tasche, drückte ihre Finger und sagte: »Als Kind hatte ich immer eine weiße Maus in der Tasche.« »Wirklich?«, fragte Fanny, die sich brennend für alles interessierte, was George je getan hatte. »Hast du weiße Mäuse sehr gemocht?« »Schon«, sagte George ohne viel Überzeugung. Er blickte auf etwas, das jenseits der Stufen, die ins Meer führten, auf- und abwippte. Plötzlich fuhr er auf seinem Sitz in die Höhe. »Fanny«, rief er, »da draußen badet einer. Siehst du? Ich hatte keine Ahnung, dass die Leute schon schwimmen gehen. Ich habe das all die Tage verpasst.« George starrte auf das gerötete Gesicht und den geröteten Arm, als könne er den Blick nicht abwenden. »Wie dem auch sei«, murmelte er, »keine 10 Pferde werden mich davon abhalten, morgen auch hineinzuspringen.« Fannys Herz sank. Sie hatte jahrelang von den schrecklichen Gefahren des Mittelmeers gehört. Es war eine absolute Todesfalle. Das wunderschöne, tückische Mittelmeer. Da lag es, kräuselte sich vor ihnen, seine weißen, seidigen Pfoten berührten die Steine und zogen sich sogleich wieder zurück. Doch schon lange vor ihrer Heirat hatte sie sich geschworen, niemals die Art von Frau zu sein, die ihrem Mann den Spaß verdarb. Also sagte sie nur beiläufig: »Man muss sich da wohl sehr gut mit den Strömungen auskennen, nicht wahr?« »Ach, ich weiß nicht«, sagte George. »Die Leute reden schrecklich viel Unsinn über die Gefahr.« Doch nun kamen sie an einer hohen Mauer auf der Landseite vorbei, die mit blühendem Heliotrop bewachsen war, und Fannys kleines Näschen hob sich. »Oh, George«, hauchte sie, »dieser Duft. Einfach göttlich.« »Eine erstklassige Villa«, sagte George. »Schau, man kann sie durch die Palmen sehen.« »Ist sie nicht ziemlich groß?«, fragte Fanny, die keine Villa ansehen konnte, ohne sie sich als mögliches Zuhause für sich und George auszumalen. »Nun, man bräuchte schon eine ganze Schar von Leuten, wenn man dort längere Zeit wohnen wollte«, erwiderte George. »Sonst wäre es todlangweilig. Aber Mensch, die ist wirklich klasse. Wem die wohl gehört? Und er stieß dem Kutscher in den Rücken. Der träge, lächelnde Mann, der keine Ahnung hatte, antwortete wie immer in solchen Fällen, dass sie einer wohlhabenden spanischen Familie gehöre. Massenhaft Spanier an dieser Küste, bemerkte George und lehnte sich wieder zurück. Dann schwiegen sie, bis in einer Kurve das große, elfenbeinweiße Hotelrestaurant in Sicht kam. Davor lag eine kleine, zum Meer hin angelegte Terrasse mit Schirmpalmen und Tischen. Als sie sich näherten, kamen Kellner von der Terrasse und aus dem Hotel herbeigelaufen, um Fanny und George in Empfang zu nehmen, sie zu begrüßen und ihnen jeden möglichen Fluchtweg abzuschneiden. Draußen? Oh, aber sicher würden sie draußen sitzen. Der schleimige Oberkellner, der auf wunderbare Weise an einen Fisch im Gehrock erinnerte, glitt flink herbei. »Hier entlang, mein Herr, hier entlang. Ich habe da ein sehr schönes Tischchen«, hauchte er. »Genau das Richtige für Sie, mein Herr, dort drüben in der Ecke, hier entlang.« Also folgten ihm George, der furchtbar gelangweilt aussah, und Fanny, die sich bemühte, so zu wirken, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes getan, als sich durch Menschenmengen zu bewegen. »Bitte sehr, mein Herr, hier werden Sie sich wohlfühlen«, schmeichelte der Oberkellner. Er nahm die Vase vom Tisch und stellte sie wieder hin, als hätte er sie gerade erst wie einen frischen Blumenstrauß aus der Luft gezaubert. Doch George weigerte sich, sich sofort zu setzen. Er durchschaute diese Typen. Er ließ sich nicht überrumpeln. Solche Kerle wollten einen immer nur drängen. Also steckte er die Hände in die Taschen und fragte Fanny ganz ruhig: »Passt dir das so? Wäre dir ein anderer Platz lieber? Wie wäre es dort drüben?« Und er deutete auf einen Tisch am anderen Ende des Lokals. Was es doch hieß, ein Mann von Welt zu sein. Fanny bewunderte ihn sehr. Doch eigentlich wollte sie sich nur hinsetzen und so aussehen wie alle anderen auch. Mir gefällt es hier, sagte sie. Gut, sagte George hastig, nahm vor Fanny Platz und sagte schnell: Tee für zwei und Schokoladeneclairs. Sehr gut, Sir, sagte der Oberkellner und sein Mund öffnete und schloss sich, als ob er gleich wieder untertauchen wollte. Sie möchten nicht erst Toast? Wir haben sehr guten Toast, Sir. Nein, sagte George kurz angebunden. Du möchtest keinen Toast, oder, Fanny? Oh nein, danke, George, sagte Fanny und hoffte inständig, dass der Oberkellner endlich gehen würde. Oder vielleicht möchte die Dame sich die lebenden Hummer im Aquarium ansehen, während der Tee kommt? Er verzog das Gesicht, grinste höhnisch und schnippte mit seiner Serviette wie mit einer Flosse. Georges Gesichtsausdruck wurde steinern. Er sagte wieder »Nein« und Fanny beugte sich über den Tisch und knöpfte ihre Handschuhe auf. Als sie aufblickte, war der Mann verschwunden. George nahm seinen Hut ab, warf ihn auf einen Stuhl und strich sich die Haare zurück. »Gott sei Dank«, sagte er, »ist der Kerl weg. Diese Ausländer langweilen mich zu Tode. Man wird sie nur los, indem man einfach den Mund hält, so wie ich es gerade getan habe. Gott sei Dank«, seufzte George erneut, und zwar mit einer solchen Regung, dass Fanny, wäre es nicht lächerlich gewesen, hätte meinen können, er habe ebenso viel Angst vor dem Kellner gehabt wie sie. So aber empfand sie plötzlich eine Welle der Liebe für George. Seine Hände lagen auf dem Tisch, große, braune Hände, die sie so gut kannte. Sie sehnte sich danach, eine davon zu ergreifen und fest zu drücken. Doch zu ihrem Erstaunen tat George genau das. Er beugte sich über den Tisch, legte seine Hand auf ihre und sagte, ohne sie anzusehen: »Fanny, meine liebe Fanny.« »Oh, George!« In diesem himmlischen Augenblick hörte Fanny ein leises Zwitschern und ein sanftes Zupfen. »Da kommt bestimmt Musik«, dachte sie. Aber die Musik war in diesem Moment unwichtig. Nichts zählte außer der Liebe. Mit einem leichten Lächeln blickte sie in sein ebenfalls leicht lächelndes Gesicht und das Gefühl war so beglückend, dass sie am liebsten zu George gesagt hätte: »Lass uns hier bleiben. Genau hier, wo wir sind. An diesem kleinen Tisch. Es ist perfekt und das Meer ist perfekt. Lass uns bleiben.« Doch stattdessen wurde ihr Blick ernst. »Liebling«, sagte Fanny, »ich möchte dich etwas furchtbar Wichtiges fragen. Versprich mir, dass du antwortest. Versprochen.«
»Ich verspreche es«,
sagte George, zu ernst, um so ernst zu sein wie sie. Es geht um Folgendes. Fanny hielt einen Moment inne, senkte den Blick und sah wieder auf. »Hast du das Gefühl«, sagte sie leise, »dass du mich jetzt wirklich kennst? Mich? Wirklich, wirklich kennst?« Das war zu viel für George. Ob er seine Fanny kenne? Er grinste breit und kindlich. »Ich würde wohl mal denken, dass ich das tue«, sagte er nachdrücklich. »Warum? Was ist denn los?« Fanny hatte das Gefühl, er habe sie nicht ganz verstanden. Sie fuhr rasch fort. »Ich meine Folgendes. So oft scheinen Menschen, selbst wenn sie einander lieben, einander nicht, es ist so schwer zu sagen, nicht vollkommen zu kennen. Sie scheinen es auch gar nicht zu wollen und ich finde das schrecklich. Sie missverstehen einander bei den allerwichtigsten Dingen.« Fanny sah entsetzt aus. »George, wir würden das nie machen, oder?« »Machen wir nicht«, lachte George. Er wollte ihr gerade sagen, wie sehr ihm ihr kleines Näschen gefiel, als der Kellner mit dem Tee erschien und die Kapelle zu spielen begann. Sie bestand aus Flöte, Gitarre und Geige und spielte so fröhlich, dass Fanny das Gefühl hatte, wenn sie nicht aufpasste, könnten selbst die Tassen und Untertassen kleine Flügel bekommen und davonfliegen. George verputzte 3 Schoko-Eclairs, Fanny 2. Der Tee mit dem eigenartigen Geschmack, Hummer im Kessel, rief George über die Musik hinweg, schmeckte trotzdem gut. Und als das Tablett beiseite geschoben war und George rauchte, fasste Fanny sich ein Herz und betrachtete die anderen Gäste. Doch am meisten faszinierte sie die Kapelle, die sich unter einem der dunklen Bäume aufgestellt hatte. Der dicke Mann, der die Gitarre spielte, bot einen malerischen Anblick. Der dunkelhaarige Flötist hob immer wieder die Augenbrauen, als wäre er selbst erstaunt über die Töne, die dem Instrument entströmten. Der Geiger saß im Schatten. Die Musik verstummte so plötzlich, wie sie begonnen hatte. Da bemerkte sie einen großen, alten Mann mit weißem Haar, der neben den Musikern stand. Seltsam, dass sie ihn zuvor nicht wahrgenommen hatte. Er trug einen sehr hohen, steifen Kragen, einen an den Nähten grünlichen Gehrock und beschämend abgetretene Stiefel mit Knopfverschluss. War er womöglich ein weiterer Kellner? Er sah nicht wie einer aus und doch stand er da und blickte über den Tisch hinweg, als dächte er an etwas ganz anderes, das weit entfernt von all dem lag. Wer mochte er wohl sein? Während Fanny ihn beobachtete, berührte er mit den Fingern die Spitzen seines Kragens, räusperte sich leise und wandte sich halb der Kapelle zu. Sie begann wieder zu spielen. Etwas Ungestümes, Draufgängerisches, voller Feuer und Leidenschaft wurde in die Luft geschleudert, hinüber zu jener stillen Gestalt, die die Hände faltete und, noch immer mit jenem entrückten Blick, zu singen begann. »Du meine Güte«, sagte George. Es schien, als seien alle gleichermaßen verblüfft. Selbst die kleinen Kinder, die gerade Eis aßen, starrten mit erhobenen Löffeln vor sich hin. Man hörte nichts außer einer dünnen, schwachen Stimme, wie das Echo einer Stimme, die etwas auf Spanisch sang. Sie schwankte, klang beharrlich weiter, erreichte hohe Töne, sank wieder ab, schien zu flehen, zu bitten, um etwas zu betteln. Dann änderte sich die Melodie, sie klang ergeben, flehte, wusste, dass ihr Wunsch verwehrt blieb. Fast noch vor dem Ende stieß ein kleines Kind ein kicherndes Quietschen aus. Doch alle lächelten, außer Fanny und George. »Ist das Leben auch so?«, dachte Fanny. »Es gibt solche Menschen. Es gibt Leid.« Und sie blickte auf das herrliche Meer, das ans Land schwappte, als liebte es dieses, und auf den Himmel, der in jenem hellen Licht vor Einbruch des Abends erstrahlte. Hatten George und sie das Recht, so glücklich zu sein? War es nicht grausam? Es musste noch etwas anderes im Leben geben, das all dies ermöglichte. Was war es? Sie wandte sich George zu. Doch George empfand anders als Fanny. Die Stimme des armen alten Mannes klang zwar irgendwie komisch, aber mein Gott, sie ließ einen so deutlich spüren, was für ein wunderbares Geschenk es war, am Anfang von allem zu stehen. So wie sie beide, er und Fanny. Auch George blickte auf das helle, lebendige Wasser. Seine Lippen öffneten sich, als könnte er es trinken. Wie herrlich das war. Nichts belebte einen Kerl so sehr wie das Meer. Und da saß Fanny, seine Fanny, nach vorn gebeugt und atmete so sanft. »Fanny«, rief George ihr zu. Als sie sich ihm zuwandte, ließ sie George etwas in ihrem sanften, fragenden Blick spüren, dass er am liebsten über den Tisch gesprungen wäre und sie mitgenommen hätte. »Also«, sagte George schnell, »gehen wir? Zurück ins Hotel. Komm schon, Fanny, Liebling. Los jetzt.« Die Band begann zu spielen. »Oh Gott«, stöhnte George beinahe. »Gehen wir, bevor der alte Kauz wieder anfängt zu quaken.« Und einen Augenblick später waren sie verschwunden.